eine schlecht funktionierende Bürokratie gibt, würde ich sagen, ist schon Teil der Propaganda eines Teils der Politik. Es gibt sicherlich einen hochgerüsteten bürokratischen Apparat, der vielleicht deshalb nicht funktioniert, weil er teilweise korrupt ist. Das könnte ein Problem sein, aber andererseits jetzt grundsätzlich zu sagen, es gibt keine bürokratischen Strukturen, die funktionieren, das denke ich, kann man so nicht sagen. Es gibt einen Teil der Politik, die sagen, er ist zu hochgerüstet, das hat historische Gründe nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sehr viel durch Staatsgelder, durch einen aufgepumpten Sozialstaat eben dieses Land und der soziale Konflikt auch ruhig gestellt wurde, weil die Kommunisten nicht regieren durften. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir das aufmachen. Und dieser Apparat ist jetzt nicht mehr zu halten. Und aber das ist natürlich auch ein Teil dieser ganzen neoliberalen Fraktionen, die sagen, man muss am Sozialstaat, am bürokratischen Apparat sparen.
Vielleicht formuliere ich dann die Frage ein bisschen anders. In Italien herrscht nicht nur der Staat, sondern auch die Familie und die Familie im doppelten Sinne gemeint. Also diese Art von Tribalismus, verursacht das nicht eine Fremdenfeindlichkeit auch?
Auch, ja. Also wenn man das jetzt zusammenzieht mit der Bürokratie, ist es so klar, dass es neben dieser bürokratischen Struktur noch eine Familienstruktur gibt, sehr geprägt durch den Katholizismus natürlich. Ja. Und Familie im doppelten Sinne, weil man ja auch weiß, dass die mafiösen Strukturen ja durchaus dann auch verquickt sind mit der katholischen Kirche. Also insofern ist es so, dass es einerseits diese Familienstruktur gibt, neben diesem bürokratischen Verwaltungsapparat, also die auch darauf basiert, dass eben beispielsweise man sich nicht unbedingt an Gesetze hält, sondern dass Dinge im sozialen Leben über Gefälligkeiten geregelt werden. Oder dann eben auch Gefälligkeiten, die mit Korruption, mit Geldzahlungen verbunden sind. Und dass letztlich dann der Schutz der eigenen Familie, also sowohl der kriminellen Familie als auch der Familie, die jetzt als weniger kriminell gilt, dann abhängig, also über dem Schutz beispielsweise derjenigen steht, die von außen kommen. Ja, kann sein.
Nun hat man ja auch schon erlebt, dass die politische Klasse auch nicht ganz so sauber ist in Italien. Berlusconi und Teile seiner Partei oder seines Apparats sind ja nachweislich Verbrecher. Einer ist jetzt auch abgehauen und die sind trotzdem nicht unbeliebt. Also die werden ja auch stellenweise gewählt. Was ist das für ein Personenkult und hat er nicht auch schon faschistische Züge?
Ja, also diese Tatsache, dass Menschen wie Berlusconi oder jetzt eben Marcello Dell'Utri immer noch Zulauf hatten oder haben, hängt natürlich auch damit zusammen, was wir gesagt haben, mit diesem Zweifel an diesem bürokratischen Apparat. Also, dass sich dann eben alle, dass es sehr verbreitet ist, beispielsweise Steuern zu hinterziehen und dass man sich da auch in ihm widerspiegelt und dass er sozusagen der Erfolgreiche ist, der sich diesem System widersetzt und deshalb ja auch verehrt wird für seinen Erfolg, den er in seinen kriminellen Machenschaften hat. Übrigens wird er ja auch dafür verehrt, nicht nur, dass er Steuern erfolgreich hinterzogen hat, sondern er wird auch dafür geehrt, dass für seine sexuellen Ausbeutungen, für seine Machtspiele. Das ist ja nicht so, dass er dafür nur ausgelacht wird, wie es in Deutschland oft dargestellt wird mit den Bunga-Bunga-Partys, sondern dass er von einem großen Teil, vor allem auch vom männlichen Teil der italienischen Gesellschaft dafür doch durchaus auch verehrt wird, bewundert wird.
Man gewinnt ja so den Eindruck, die größten Verbrecher gehen dann in die Politik, damit
ja, die Immunität genau. Ja, also bei Marcello Dell'Utri, der jetzt eben da im Libanon sitzt, der hat das ja schon vor ein paar Jahren auch ganz offen zugegeben. Der wollte eigentlich gar nicht in die Politik. Der hat im Medienimperium gearbeitet von Berlusconi. Der hat auch seine Partei Forza Italia mit aufgebaut, aber im Hintergrund, und hat sich dann eigentlich erst aufstellen lassen, als klar war, dass er nur so vor der Strafverfolgung geschützt werden kann. Es hat jetzt auch über Jahre funktioniert. Und ich meine, jetzt sitzt er im Libanon. Ob er ausgeliefert wird und wann er ausgeliefert wird, ist ja völlig offen. Aber sicher ist schon dieses Zeichen jetzt, dieser Zusammenfall. Dell'Utri sitzt im Libanon fest und Silvio Berlusconi muss seine Sozialstunden ableisten. Das zeigt schon, dass diese Art oder diese Machtgruppe erst einmal verloren hat. Aber was ja in deinen Fragen auch angedeutet, was du da angedeutet hast, es sind ja schon neue Männer schon wieder an der Macht, die teilweise diese alten Strukturen ja einfach auch fortsetzen. Ja. Also um auf die vorherige Frage zurückzukommen, was daran vielleicht auch jetzt dieser faschistische Führerkult sein könnte, Ich will es mal vorsichtiger ausdrücken. Es gibt sicherlich eine Faszination für den Leader, wie die Italiener auf Englisch dann es nennen, derjenige, der autoritär, der dezisionistisch auftritt, der sich als Macher vorstellt, der laut ist, der lauter ist als alle anderen. Und da haben wir zwei neue Protagonisten derzeit mit Beppe Grillo auf der einen Seite und Matteo Renzi, die dieses Format ja auch erfüllen.
Wie sieht es eigentlich mit der Aufarbeitung aus, der geschichtlichen Aufarbeitung des Faschismus in Italien? Wie wird umgegangen mit der Mussolini-Geschichte?
Ja, das ist eine der Tragödien dieser langjährigen Berlusconi-Herrschaft, dass dadurch überhaupt keine Aufarbeitung der Vergangenheit mehr stattgefunden hat, sondern eine Aufwertung dieser Vergangenheit. Seine Macht basierte ja darauf, dass er auf der einen Seite die Rassisten der Lega Nord mit ins Bündnis genommen hat und auf der anderen Seite die Postfaschisten der Alleanza Nazionale. Und selbst darüber hinaus, wenn es Not hat, immer auch mit explizit neofaschistischen Splittergruppen noch koaliert hat oder Wahlbündnisse, Wahllisten aufgestellt hat. Sodass also die Aufarbeitung, die vielleicht sowieso in Italien nie so stark war, weil man sich auch nach dem Krieg eher darauf berufen hat, dass es ja auch eine Widerstandsbewegung gab, was ja auch richtig ist, es gab eine Widerstandsbewegung in Italien, aber was dazu geführt hat, dass beispielsweise die Kolonialverbrechen lange Jahre überhaupt nicht thematisiert wurden oder eben nur in kleinen Nischen thematisiert wurden. Und man ja jetzt immer wieder feststellen kann, und das wird auch von kleinen antirassistischen Gruppen immer wieder thematisiert, dass die rassistische Ablehnung gegenüber Einwanderern, Flüchtlingen noch auf denselben Metaphern, auf denselben Bildern basiert, aus der Zeit von Mussolini, aus der rassistischen Propaganda der faschistischen italienischen Partei.
Würdest du dann sagen, es gibt einen rechter Bodensatz, den man auch nicht in Italien loskriegt?
Ja, den gibt es. Und Bodensatz, er ist eigentlich auch immer wieder weitergegeben worden schon. Ja, also dadurch, dass eben diese Aufarbeitung, gerade was die Kolonialgeschichte angeht, überhaupt nicht stattgefunden hat und gleichzeitig aber auch eine Aufwertung des Faschismus stattgefunden hat, gibt es heute eine Hegemonie, eine kulturelle und politische Hegemonie in Italien, wo viele Äußerungen, Bilder überhaupt nicht als rassistisch wahrgenommen werden. Ich würde sagen, das Erschreckende ist die rechte Hegemonie, die sich über das gesamte Land ausbreitet und dass es im Moment überhaupt keine politische Linke mit nennenswertem Einfluss gibt. Also die Linken sind allerhöchstens noch eine intellektuelle Minderheit und selbst da ja kaum zu hören zurzeit.